Liebe Geschwister und Freunde, ich grüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Bibelstunde am Telefon. Ich habe Sie das letzte Mal schon darauf hingewiesen, dass es sinnvoll ist, sich das Gemeinschaftsliederbuch mit dazu zu nehmen und eine Bibel. Einmal, damit wir das Lied mitsingen können, was wir gemeinsam singen werden. Und zum anderen, damit man auch das ein Stückchen mitverfolgen kann, was in der Bibelstunde angesprochen wird. Der Text, die Hauptaussagen und der Inhalt dessen, was wir in der Bibelstunde am Telefon hören, ist derselbe Text wie der Inhalt dessen, was mittwochs im Wochengottesdienst in der Gemeinschaft in Meckenheim gesagt und erlebt wird. Und so haben wir da auch eine gewisse Gemeinschaft untereinander, obwohl wir das natürlich immer wieder empfinden, dass uns vieles fehlt, wenn man nicht präsent sein kann, dort, wo Gottes Wort gesagt wird. Aber dennoch, der Herr will uns segnen. Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir wollen am Anfang das Lied an der Nummer 525, nun aufwärts froh den Blick gewandt, miteinander singen. Liebe Geschwister, lasst uns zu Beginn miteinander beten. Herr, wir haben das gesungen, aufwärts froh den Blick gewandt. Herr, und du siehst, dass es manchem schwerfällt, den Blick aufwärts zu richten. Gerade auch in dieser gegenwärtigen Zeit, in dieser durch eine Epidemie geprägten Zeit, die uns so seltsam überfallen hat. Aber hab Dank, dass wir zu jeder Zeit in deiner Hand sind. Hab Dank, dass du jedem von uns nahe sein willst. Auch die, die sich vielleicht sehr isoliert vorkommen, die Angst haben vor dem, was sich alles noch entwickelt kann. Hab Dank, dass du bei ihnen bist, aber auch bei jedem von uns. Du weißt, was in unserem Herzen ist. Du weißt, was an Freude da ist und an Trauer. Hab Dank, dass du uns helfen willst. Und auch jetzt wieder durch dein Wort im Glauben weiterführen willst. Amen. Wir gehen ja in den Bibelstunden die Apostelgeschichte durch. Das letzte Mal sind wir mit Kapitel 20 zum Ende gekommen. Paulus beendet seine sogenannte dritte Missionsreise. Und bei dieser dritten Missionsreise, auf der er jetzt hier unterwegs war, hatte er sich noch einmal von den Ältesten in Ephesus verabschiedet. Irgendwie ist ihm klar, dass er sie nicht wieder sehen wird. Er konnte auch nicht in Ephesus mit ranfahren, weil die Zeit ihm drängte. Denn Paulus wollte bis zum Pfingstfest in Jerusalem sein. Und so lud er die Ältesten von Ephesus nach Milet, dort wo er einen längeren Aufenthalt hat, ein. Und macht ihnen einige wichtige Hinweise für die Zukunft der Gemeinde, für ihr eigenes Leben und hat mit ihnen nochmal Gemeinschaft. Lassen Sie mich den Text von heute, Kapitel 21, Vers 1 bis 19, nach einer etwas moderneren Übersetzung, der neuen Genfer Übersetzung, lesen. Man erkennt dabei manches noch ein Stück besser, wie wenn man die Luther-Übersetzung vor sich hat. Allerdings während der Auslegung werde ich meistens mich auf die Luther-Übersetzung beziehen. Apostelgeschichte 21, Vers 1 bis 19. Schließlich mussten wir uns von ihnen, den Ältesten von Ephesus, trennen, so schwer es uns auch fiel. Unser Schiff legte ab und wir kamen auf direktem Wege zur Insel Kos. Am folgenden Tag erreichten wir Rhodos und von dort ging es nach Patara. In Patara fanden wir ein Schiff, das auf der kürzesten Route übers offene Meer nach Phönizien fuhr. Mit diesem Schiff setzten wir unsere Route fort. Zypern kam in Sicht, aber wir steuerten südlich an der Insel vorbei, immer mit Kurs auf Syrien, und legten schließlich in Tyros an. Dort musste das Schiff seine Ladung löschen. Wir suchten die dortigen Jünger auf, die in Tyros wohnten, und blieben eine Woche lang bei ihnen. Der Heilige Geist hatte ihnen gezeigt, welche Gefahren Paulus in Jerusalem drohten, und sie warnten den Apostel eindringlich vor der Weiterreise. Trotzdem brachen wir, als die für unseren Aufenthalt vorgesehene Zeit um war, wieder auf. Die ganze Gemeinde, einschließlich der Frauen und Kinder, begleiteten uns bis vor die Stadt. Am Strand knieten wir nieder und beteten zusammen. Dann nahmen wir Abschied von ihnen und gingen an Bord des Schiffes und sie kehrten nach Hause zurück. Die nächste Etappe unserer Seereise führte von Tyros nach Ptolemais. Auch hier besuchten wir die Geschwister, blieben aber nur einen Tag bei ihnen. Am folgenden Morgen brachen wir wieder auf, fuhren nach Caesarea. Dort besuchten wir den Evangelisten Philippus, der uns als seine Gäste in seinem Haus aufnahm. Philippus war einer von den sieben, die seinerzeit in der Jerusalemer Gemeinde zu Helfern, Diakonen, der Apostel gewählt worden war. Er hatte vier Töchter, die alle unverheiratet waren und denen Gott die Gabe der prophetischen Rede geschenkt hatte. Wir blieben einige Tage dort, und während dieser Zeit kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus zu uns. Er stellte sich in unserer Mitte, nahm den Gürtel des Paulus, fesselte sich damit die Füße und die Hände und erklärte, der Heilige Geist sagt Folgendes. Genauso wird das dem Mann, dem dieser Gürtel gehört, ergehen. Er wird von den Juden in Jerusalem gefesselt und an die Menschen fremder Völker ausgeliefert werden. Als wir das hörten, baten sowohl wir Mitreisenden als auch die heimischen Geschwister Paulus inständig, nicht nach Jerusalem zu gehen. Doch Paulus entgegnete, warum weint ihr? Weshalb macht ihr es mir so schwer? Für Jesus, den Herrn, bin ich nicht nur bereit, mich in Jerusalem gefangen nehmen zu lassen. Für ihn bin ich auch bereit zu sterben. Schließlich gaben wir es auf, Paulus umzustimmen. Möge geschehen, was des Herrn Wille ist, sagten wir. Als die Tage in Caesarea zu Ende waren und wir die nötigen Vorbereitungen für die Weiterreise getroffen hatten, machten wir uns auf den Weg nach Jerusalem. Einige von den Jüngern aus Caesarea begleiteten uns. Unterwegs brachten sie uns zu einem gewissen Nanson, der aus Zypern stammte und schon seit vielen Jahren an Jesus glaubte. Bei ihm übernachteten wir. Als wir in Jerusalem ankamen, bereiteten uns die Geschwister dort einen herzlichen Empfang. Gleich am nächsten Tag machte Paulus einen Besuch bei Jakobus. Wir gingen mit und auch alle Ältesten der Jerusalemer Gemeinde fanden sich ein bei Jakobus. Paulus grüßte die Versammlung, gab dann einen ausführlichen Bericht über das, was Gott durch seinen Dienst unter den Nichtjuden getan hatte. Soweit für heute. Mir sind zwei Dinge, die wir uns näher betrachten wollen, in diesem Wort groß geworden. Da ist einmal die brüderliche Liebe und Fürsorge, die auch bei Fragen, wo man unterschiedliche Meinungen hatte, hier in diesem Wort sehr deutlich zum Tragen kommt. Es ist etwas Wunderbares zu sehen, wenn Brüder einmütig zusammenstehen. Und man kann einmütig sein, auch wenn man in einzelnen Fragen unterschiedliche Meinungen hat. Der Apostel Paulus war sich innerlich gewiss, er müsste nach Jerusalem fahren. Das hat er immer wieder betont gehabt, das hat er auch den Ältesten von Ephesus gegenüber gesagt. Er ist im Gewissen gebunden, er muss dorthin. Warum musste er dorthin? Er wusste, dass es Unterschiede gibt zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Dies hätte nicht nur Meinungsverschiedenheiten, sondern Spaltungen nach sich ziehen können. Also suchte er immer wieder die Gemeinschaft mit Jerusalem, wo das Zentrum der Judenchristen war, damit es ja nicht zu einem Bruch unter Brüdern kommt. Das ist für viele heute unverständlich. Es gibt heute Christen, die sagen, gefällt's mir in der einen Gemeinde nicht, dann gehe ich zur nächsten Gemeinde. Ich frage mich, wo da die brüderliche Liebe ist, wo da keine Sehnsucht nach den anderen ist. Nun, in der Urgemeinde war es so. Sie hatten einander lieb, auch wenn es hier und da unterschiedliche Meinungen gab, versuchte man immer wieder Schwieriges abzuhalten und Schwieriges aufzuhalten. Das ist das eine. Das zweite, was sich durch diese ganze Wort zieht, ist die Frage nach dem Weg, den Gott mit seinen Kindern gehen will. Der Apostel Paulus war sich ja sehr gewiss, dass er jetzt nach Jerusalem gehen wollte. Andere waren der Überzeugung, dass der Geist Gottes deutlich macht, dass es in Jerusalem sehr, sehr schlimm werden wird. Und dann versuchten sie, ihn zurückzuhalten. Die Gläubigen haben immer wieder sich gefragt, was ist der richtige Weg für mich? Das beginnt damit, was ist der richtige Beruf für mich? Was ist das richtige Haus für mich? Ich kannte Geschwister, die haben vor jeder größeren Anschaffung gebeten, Herr, willst du auch, dass ich mir das anschaffe? Willst du, dass wir uns dieses Haus kaufen? Willst du, dass wir uns dieses Auto kaufen? Wie sieht das bei dir aus? Hast du einfach nur menschliche Pläne und versuchst sie zu verwirklichen? Es ist manchmal wirklich wichtig zu fragen, Herr, was willst du, welchen Weg ich gehe? Unser Glaube wird in der Apostelgeschichte auch einmal mit einem Weg verglichen. Manchmal aber auch mit einem Kampf. Der Glaube ist ein Weg. Es ist der Weg, der beginnt in der Wiedergeburt. Irgendwie ist Gott ja um jeden Menschen auch schon bei der natürlichen Geburt. Dann tritt er uns immer wieder einmal entgegen und spricht auch das Gewissen dessen an, der noch nicht bekehrt ist. Wiedergeburt. Jesus sagt einmal, dass man von Neuem geboren werden muss. Wie geschieht das? Er sagt, durch Wasser und Geist. Wasser ist ein Bild für die Taufe, aber auch ein Bild für das Wort Gottes. Denn das Wort Gottes ist der Same des Glaubens. Paulus erklärt einmal, dass der Glaube aus der Predigt kommt, die Predigt aber aus dem Wort Gottes. Wenn also das Wort Gottes auf den Boden unseres Herzens fällt, und dann der Geist Gottes es lebendig macht und ich es für mich akzeptiere, kommt es zur Bekehrung. Und die Bekehrung, das ist die Vollendung der Wiedergeburt. Wenn du wiedergeboren bist, dann wirst du auf den Weg des Glaubens gestellt. Es ist der Weg der Nachfolge Christi. Und der Weg der Nachfolge Christi zieht sich durch das Leben eines Christen, bis ans letzte irdische Ziel, bis zum Tod oder bis zu dem Zeitpunkt, wo der Herr seine Gemeinde zu sich zieht. Bisher sind alle vor uns gestorben. Vielleicht kommt das auch auf uns zu. Aber zwischen Bekehrung und dem Tod, beziehungsweise wenn Jesus zu unseren Lebzeiten kommen sollte, zur Entrückung, da sind wir auf dem Weg der Nachfolge. Konkret heißt das, ich sollte schauen, welchen Weg will der Herr, dass ich gehen soll. Welchen geht er? Nachfolge heißt Jesus nachfolgen, seinen Spuren folgen. Wir sollten Acht drauf haben, dass wir auf den richtigen Weg sind. Ich denke, der Apostel Paulus war hier felsenfest davon überzeugt, dass sein richtiger Weg jetzt im Augenblick war, nach Jerusalem zu gehen, um auch die Gemeinschaft der Gläubigen zu festigen. Auch wenn ringsumhin andere sagten, aber der Geist macht uns deutlich, du wirst gefangen gesetzt. Der Geist macht uns deutlich, das wird dir schrecklich ergehen. Aber Paulus war davon überzeugt, ich muss diesen Weg gehen. Paulus schreibt später einmal im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5, so jemand auch kämpft, mit dem Kampf ist hier der Glaubenskampf gemeint, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht. Ich empfehle Ihnen dringend, immer wieder zu überprüfen, kämpfe ich richtig, mit der richtigen Motivation, aber auch immer wieder mit dem Fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Im selben Brief, im 2. Timotheus 4, Vers 7 bis 8. Dort blickt Paulus auf sein Leben zurück und er redet von seinem Glaubenskampf und von seinem Nachfolger, von seinem Lauf. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tag der Gerichte gerechte Richter geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Kann es denn aber nur nicht auch vorkommen, dass man einmal seinen eigenen Weg mit dem Weg Gottes verwechselt? Ist man dann aus der Kampfbahn herausgeschleudert und lebt umsonst dahin? Nein, Gott hat uns im Auge. Und wenn es zu einem Fehler kommt und dieser Fehler nicht in Ablehnung gegen Gottes Willen geschieht, dann wird unser lebendiger himmlischer Vater bereits diesen Fehler eingespeist haben. Er weiß, was da kommt. Und weil er das weiß, wirst du auf diesem Weg auch den Segen Gottes erleben. Paulus hat sowas auch schon mal hinter sich gehabt, als es zur Trennung zwischen ihm und Barnabas kam. Es war nicht leicht, die erste Zeit nach dieser Trennung. Und Paulus hat sich wahrscheinlich auch öfter gefragt, kann mich Gott denn jetzt nicht mehr gebrauchen? Und dann hat Gott seinen Weg so gelenkt, dass Paulus das Evangelium nach Europa brachte, wo es bis dahin noch gar nicht war. Und dann kommen seine gewaltigen Missionsreisen, durch die Einzelne zum Glauben kamen und ganze Gemeinden entstanden. Jetzt auf jeden Fall in unserem Wort ist er auf der Rückkehr von der dritten Missionsreise. Es muss für ihn schwierig gewesen sein. Er war im Geist davon überzeugt, dass er nach Jerusalem muss. Und dann treten Gläubige, die auch den Heiligen Geist haben, auf und sagen durch denselben Geist, ihm wird größte Probleme widerfahren. Wieso blieb Paulus wohl so stur? Wir werden dem Gedanken nachher noch ein bisschen nachgehen. Aber letztlich war ihm bekannt, dass Gott ihm für einen besonderen Auftrag noch zugerüstet hat. Als er sich bekehren durfte, hat Gott zu Ananias Folgendes gesagt. Ananias hatte Paulus in die Gemeinde eingeführt. Apostelgeschichte 9, 15 und 16. Geh hin, denn dieser, der Paulus,
ist mir ein auserwähltes Rüstzeug, dass er meinen Namen trage vor den Heiden und vor Könige und vor die Kinder von Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Paulus war sich im Klaren, was noch kommen soll. Er war sich auch im Klaren, dass er jetzt nicht sterben wird. Er war ein Werkzeug Gottes, das Evangelium vor die Heiden zu tragen. Er ist der Heidenapostel. Dort, wo andere nie mit dem Evangelium hingekommen waren, hat er es hingebracht. Und es haben sich Heiden bekehrt in großen Zahlen und es sind große, stabile Gemeinden entstanden. Auch wir gehen auf die Heidenmission des Paulus zurück. Und ein zweites, er hat unter Juden das Evangelium bekannt. Wenn er in einer heidnischen Stadt war, suchte er immer zuerst, wo finden sich Gottesfürchtige und Juden? Und er hat ihnen das Evangelium bekannt und auch von ihnen bekehrten sich etliche. Aber auch dort, wo vorwiegend Juden lebten, hatte er immer wieder, wenn es die Möglichkeit gab, das Evangelium verkündigt. Das hat er sich schon erfüllt. Er hat den Namen des Herrn vor Heiden und Juden bekannt. Leiden waren ihn angesagt. Auch die hat er schon gehabt. Aber vor Königen hat er noch nicht gepredigt. Später, Apostelgeschichte 27, Vers 24, macht ihm Gott sogar klar, dass er den Namen Jesu bis vor das Haus des Kaisers bringen wird. Paulus wollte von seinen Missionserfahrungen in Jerusalem berichten. Gott hat es dann so eingerichtet, dass er dort verhaftet wurde, dass all die Ankündigungen, die man auf dem Weg machte, wie gefährlich es wird, sich wirklich erfüllt hatten. Aber das bedeutete nicht, dass Gottes Plan dadurch durcheinander ging. Nein, Gott wollte, dass Paulus dorthin geht. Oder zumindest hat er es gewusst. Und dann hat er das so eingebaut, dass Paulus das Evangelium sogar vor Könige, vor höchste römische Beamte, aber auch bis nach Rom bringen konnte. In dem Text, Kapitel 21, da ist der Start zu diesem Weg. Er führte nach Jerusalem. Von Jerusalem ging es dann zurück nach Caesarea, das werden wir noch sehen. Dort war er über 2 Jahre im Gefängnis. Dann kommt er mit einem Gefängnistransport nach Italien und nach Rom. Paulus kannte diese Einzelheiten noch nicht, aber er wusste, ich bin in Gottes Hand. Nun, wir erkennen, wenn wir unser Bibelwort lesen, dass Lukas, der das aufgeschrieben hat, dabei war. Wir haben also einen Zeugenbericht über das, was hier geschehen ist. Immer wieder schreibt er in der Wir-Form. Er hat Paulus begleitet. Er war in Milet dabei, wo Paulus den Ältesten von Ephesus wichtige Dinge noch weitergegeben hat. Dann ist er mitgefahren. Die Luther-Übersetzung schildert es so, vom ersten Vers an in Kapitel 21. Als nun geschah, dass wir von ihnen, von den Ältesten von Ephesus, die in Milet waren, dahin fuhren, kamen wir geradewegs gen Kos und am folgenden Tag gen Rhodos und von da nach Patara. Und da wir ein Schiff dort fanden, das nach Phönizien fuhr, traten wir hinein und fuhren hin. Als wir aber an Zypern ansichtig wurden, ließen wir es zur linken Hand und schifften nach Syrien und kamen an zu Tyros, denn daselbst sollte das Schiff seine Ware ausladen. Und als wir Jünger in Tyros fanden, blieben wir daselbst 7 Tage bei ihnen. Sie sagten Paulus durch den Geist, er sollte nicht hinaufgehen nach Jerusalem. Also der Lukas schildert sehr genau die Fahrt, die Paulus hatte. Seine Mitarbeiter waren bei ihm. Und nun kommen sie nach Tyros. Dieses Tyros gibt es noch heute. Es liegt vielleicht so 30 Kilometer nördlich von Israel, hinter der Grenze. Ist heute noch eine Libanon bekannte Stadt. Dort gab es auch Christen. Nun war Tyros eine heidnische Stadt, ursprünglich mal eine phönizische Gründung, jetzt wohl ganz griechisch geprägt. Und dort gab es eine ganze Schar Jesusjünger. Es war für Paulus selbstverständlich, dass er sofort, wo er hinkommt, Gemeinschaft mit diesen Jesusjüngern suchte. Sie freuten sich, Paulus in ihrer Mitte zu haben. Aber sie wussten natürlich, wo er hin wollte. Und sie hatten auch den Heiligen Geist. Und der Geist hat ihnen gezeigt, das kann nicht gut ausgehen. Und dann heißt es im Vers 4, sie sagten Paulus durch den Geist, er solle nicht hinaufgehen nach Jerusalem. Wie ist das wohl zu verstehen? Es ist nicht ganz klar. Hat der Geist ihnen gesagt, sagt Paulus, er soll auf keinen Fall dorthin gehen? Oder hat der Geist ihnen nur gezeigt, in Jerusalem wird es gefährlich? Und weil sie den Paulus ja lieb hatten, das ist ja ein Kennzeichen der Jünger Jesu, und nicht wollten, dass er hier sozusagen ins offene Messer läuft, versuchten sie ihn zurückzuhalten. Der vierte Vers stellt drei Fragen in den Raum. War Paulus bewusst ungehorsam, als er nach Jerusalem ging? Also die Leute in Tyros sagten durch den Geist, er solle nicht hingehen. Verkannte Paulus den Willen des Herrn, dass er das durcheinander brachte, dass er dachte, das ist nur die Überzeugung der Brüder hier in Tyros? Oder ist Paulus im Gehorsam gegen den Willen Gottes nach Jerusalem gereist? Die Bibelausleger sind hier unterschiedlicher Meinung. Ich selbst bin der Meinung, Paulus ist im Gehorsam gegen Gott nach Jerusalem gereist. Gott hat nämlich dann den Weg des Paulus im weitesten Sinne gesegnet. Es ging zwar ins Zuchthaus, war eine schwere Zeit für ihn, aber zum Schluss hat er so schon im Gefängnis vor Königen das Evangelium sagen können. Oberflächliches Lesen von Vers 4 scheint nahezulegen, dass der Apostel störrisch und eigensinnig handelte und absichtlich gegen den Rat des Heiligen Geistes nach Jerusalem zog. Doch wer etwas genauer hinsieht, entdeckt womöglich, dass Paulus nicht wirklich wusste, ob dies eine Warnung des Geistes war oder ob der Geist nur gezeigt hat, dass es, wo es hinging. Lukas hat das ungeheuer beeindruckt und er hat all diese Erfahrungen hier mitgegeben. Was die Propheten in Tyros angekündigt haben, hat sich erfüllt. Paulus ist verhaftet worden. Paulus hat Leiden durchmachen müssen, weil er auf diesem Weg war. Aber er ging seinen Weg konsequent weiter. Nachdem er eine Woche dort war, verabschieden sie sich und man sieht hier etwas von der brüderlichen Liebe, die sicher auch hinter diesen Gedanken war, Paulus, bring dich nicht in Gefahr. Die ganze Gemeinde begleitet Paulus bis zum Hafen. Außerhalb der Stadt beten sie miteinander. Paulus betet für die Gläubigen, sie beten für ihn. Und es ist interessant, auch Frauen und Kinder sind mitgekommen. Kinder, die in der damaligen Zeit gar nicht viel galten. Geschwister, es ist gut, wenn wir Kinder unter Gottes Wort bringen. Wenn zu Hause Kinder das Wort Gottes hören von den Eltern, aber auch wenn sie mit in die Versammlung kommen. Jetzt, wo Paulus seinen Weg nach Jerusalem fortsetzt, versuchen sie ihn nicht mehr zu bearbeiten, sondern sie beten für ihn und sie beten mit ihm. Er segnet sie und sie segnen ihn. Und dann geht die Fahrt weiter. Mir kommt aus diesem Wort ein ganz wichtiges Kennzeichen der echten Gläubigen hervor. In Johannes 13 hat Jesus gesagt, dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Paulus erlebte Liebe von den Heidenchristen in Tyros. Paulus erlebte auch durch die Warnung etwas von ihrer Liebe. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus einmal, und so ein Glied leidet, er war ja ein Glied am Leib Gottes, an Leib Christi, so leiden alle Glieder mit, also auch die in Tyros. Aber sie lassen ihn nun ziehen, beten füreinander, das ist ein ganz, ganz wichtiger Dienst. Und jetzt ging die Fahrt weiter in einen Ort, Ptolemais. Das ist das heutige Akko. Dort blieb er nur einen Tag. Aber der Apostel Paulus suchte auch dort wieder die Gemeinschaft von Jüngern. Ob sie ihm auch in diese Richtung versuchten zu bearbeiten, nicht nach Jerusalem zu gehen, wissen wir nicht. Aber nur einen Tag dort. Und schon war seine Frage, gibt es hier Jesus-Jünger? Das ist ein wichtiger Hinweis für Sie und für mich. Manchmal ist man ja unterwegs, ist man im Krankenhaus, manchmal ist man zur Kur, manchmal ist man im Urlaub. Welchen Gedanken hast du im Urlaub? Geht es dir vor allen Dingen um körperliche Erholung? Geht es dir vor allen Dingen um Sehenswürdigkeiten? Um Spaß und Vergnügen? Untersuchst du dort, wo du ein Fremder eigentlich bist, die Gemeinschaft der Kinder Gottes? Heutzutage kann man sich übers Internet sehr schnell kundig machen, wo es überall Gotteskinder gibt. Ich kenne Geschwister, die sind öfter nach Ungarn gefahren, können kein Ungarisch, aber sie suchten Gemeinschaft mit den ungarischen Geschwistern. Gelegentlich trafen sie mal einen, der ein bisschen Deutsch konnte, aber ihnen war das so wichtig, unter Kindern Gottes zu sein. Daran wird jeder erkennen, dass er meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die in Tyros hatten Liebe zu Paulus, er hatte Liebe zu ihnen. Und nun kommt er in diesen Ort Ptolemais, was heute Akko ist, und er selbst hat diese Liebe auch zu diesen Leuten und er will Gemeinschaft mit ihnen haben. Nach einem Tag geht es dann aber weiter nach Caesarea. Caesarea, da hat man viel ausgegraben heute, eine Stadt am Mittelmeer. Wider seinen Willen wird Paulus später dort fast 2 Jahre im Gefängnis sitzen. Aber jetzt ist er erst einmal in dem Ort. Vers 8 bis 11. Des anderen Tages zogen wir aus, die wir um Paulus waren, und kamen gen Caesarea und gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den 7 war, und blieben bei ihm. Er hatte 4 Töchter, die waren Jungfrauen und weissagten. Die Geschwister wussten, in Caesarea, da ist ein wichtiger Mann aus der Gemeinde, ein Mann voll Heiligen Geistes. Es war der Philippus. Philippus war ein Diakon in Jerusalem. Er wird gewählt von der Gemeinde, er war angesehen dort. Philippus ist dann, als die Gemeinde verfolgt wurde, mit ihnen nach Samarien, hat dort gepredigt. Und durch seinen Dienst gab es in Samarien so eine kleine Erweckung. Und dann hat Gott ihm aber auch geführt und einen Weg, dass er den Kämmerer aus Äthiopien traf. Und der Kämmerer aus Äthiopien durch ihn, der erste afrikanische Christ wurde, der uns bekannt ist. Hier aus diesem Wort wissen wir, er wohnt jetzt in Caesarea. Und er hatte 4 ledige Töchter, die weissagten. In der Urgemeinde spielte das Weissagen eine große Rolle, weil man ja das Neue Testament noch nicht hatte. Wie das vor sich ging, ob in der Gemeinde, ob zu Hause oder wo auch immer, steht hier nicht dabei. Ist auch nicht so von Bedeutung, wenn es hier nicht steht. Aber seine ganze Familie ging diesen Weg mit dem Herrn. Und als wir mehrere Tage da blieben, reiste herab ein Prophet aus Judäa mit Namen Agabus und kam zu uns. Da gab es einen Propheten, Agabus. Wie gesagt, in der Urgemeinde gab es mancherlei Propheten. Der Mann muss unter den Christen auch recht bekannt gewesen sein. Kapitel 11, Vers 28 in der Apostelgeschichte wird von ihm schon mal berichtet. Und einer unter ihnen mit Namen Agabus stand auf und deutete durch den Geist eine große Teuerung, die da kommen sollte über den ganzen Erdkreis, welche geschah unter dem Kaiser Claudius. Also ein Mann, der von Gott gezeigt bekam, was so geschehen sollte. Und nun kommt er dorthin zu Besuch zu Philippus. Die kannten sich. Und was macht er? Er setzt sich hin, er nimmt den Gürtel von Paulus und dann heißt es hier im Vers 11, dann nahm er den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und Füße und sprach. Das sagt der Heilige Geist. Den Mann, des der Gürtel ist, werden die Juden also binden zu Jerusalem und überantworten in der Heidenhände. Es geht wieder in die gleiche Richtung hinein. Nun sagt der Agabus nicht, geh nicht hin. Aber das ist die logische Reaktion bei den anderen. Agabus sagte, was geschehen wird. Und das ist dann auch geschehen. Es war ja ein echter Prophet. Aber wie wirkt das auf die anderen? Sie bekommen Angst und Schrecken über das, was jetzt auf sie zukommt. Und sie versuchen, den Apostel Paulus von dem Weg abzuhalten. Einmal Philippus und seine Töchter, dann wahrscheinlich noch andere Christen, die in dieser Stadt wohnten, und die Reisebegleiter des Paulus. Der Apostel Paulus ging aber davon aus, es ist der Weg, den Gott mich führt. Er hat überall schon gehört, dass es diese Probleme geben wird. Und so sagt er diesen Leuten, macht mir doch das Leben nicht so schwer. Als wir aber hörten, Vers 12 bis 14, wir, Lukas und alle, die mit ihm waren, als wir aber hörten, baten wir und dieselben vom Ort auch, dass er nicht nach Jerusalem zöge. Paulus aber antwortete, was macht ihr mir das Herz mit eurem Weinen so schwer? Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben zu Jerusalem, um des Namens willen des Herrn Jesus. Da aber sich nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen, des Herrn Wille geschehe. Das ist natürlich eine gewisse Resignation. Paulus wird diesen Weg gehen. Gott kann es immer noch irgendwie verhindern. Aber wenn es Gott nicht verhindert, dann ist es vielleicht wirklich Gottes Willen. Sein Wille geschehe. Und so machten sie sich dann bald bereit, damit die Reise nach Jerusalem geht. Jetzt zu Land. Bis dahin waren sie immer mit dem Schiff unterwegs. Mir kam noch mal so ein Gedanke, sollte man als Christ nicht auf die Ratschläge der Brüder hören? Ich sag's mal von mir, vor wichtigen Entscheidungen habe ich immer wieder Brüder gefragt. Ich habe mich nie ganz abhängig gemacht von ihren Empfehlungen, aber ich habe immer wieder andere gefragt, die ja auch den Heiligen Geist haben. Wie seht ihr das? Meist bin ich damit sehr gut gefahren. Es hat aber in der Vergangenheit immer wieder Gläubige gegeben. Die mussten einen sehr einsamen Weg gehen. Andere Brüder sagten ihnen, was du jetzt vorhast, kann nicht Gottes Weg sein, aber sie gingen ihn. Da war ein Missionar Hudson Taylor. Er war durch seine Mission nach China geschickt und er sah, wie schlecht man Kontakt zu den chinesischen Menschen bekam. Und er bekam den Eindruck, ich sollte ins Land reingehen. Die Missionsstationen waren alle an Flüssen und am Meer. Und er war auch der Meinung, man sollte als Missionar nicht so rumlaufen mit der Kleidung Europas, mit der Pastorenkleidung, so mit diesem schwarzen Zu und Kragen, wie die Pfarrer und Missionare damals rumliefen. Das schafft doch nur Abstand. Er wollte den Chinesen ein Chinese sein, wie Paulus mal sagt, ich bin den Juden ein Jude und den Heiden ein Heide. Seine Missionsleitung war der Meinung, dass das unwürdig ist. Es kam zu starken Anklagen gegen Hudson Taylor. Und Hudson Taylor ging seinen Weg unabhängig von der Missionsleitung, weil er wusste, das ist mein Auftrag. Und Gott hat Segen auf diesen Auftrag gelegt. Man nennt das dann auch China-Inland-Mission, weil er ins Land reinging und die anderen Missionen immer nur am Flüssen und am Meer waren. Oder da wird von einer Frau geredet, ein Dienstmädchen in London. Innerlich hat es gezeigt bekommen, ich müsste nach China, um dort Missionarin zu sein. Und sie meldete sich bei einer Mission, die in China arbeitete. Man sah sie sehr arm und einfach. Und man sagte ihr, ihr könnt doch auch sparen und Geld opfern, damit unterstützt ihr doch auch die Mission in China. Ihr seid unbegabt, eine unbegabte Frau. Diese Frau aber hatte das Wissen, ich sollte dorthin gehen. Das Geld, was sie zusammengespart hat, nahm sie, um nach China zu kommen. Und sie fuhr mit der Transsibirischen Eisenbahn und sie kamen dorthin. Gott hat sie zu einer Missionarin vor allem unter Kindern in China gemacht. Und als dann der schreckliche Krieg der Japaner gegen die Chinesen kam, hat sie tausende Kinder geführt und hat ihnen dadurch das Leben gerettet. Alle Brüder sagten, eine unbegabte Frau. Meist wird man auf die Geschwister hören, welchen Rat sie eingeben, weil man ja weiß, sie haben auch den Heiligen Geist. Aber manchmal gibt es unterschiedliche Meinungen, weil wir Menschen sind. Wir können uns irren und die anderen können sich irren. Und dann muss ich den Weg gehen, den der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Paulus ging diesen Weg. Ich will nicht beurteilen, ob der jetzt ganz richtig oder ganz falsch gewesen ist. Ich glaube, er war der Richtige, denn Gott hat dauerhaft seinen Segen draufgelegt. Aber ich verurteile auf keinen Fall die, die ihn gewarnt haben. Denn es war Liebe, dass man ihn warnte. Sie zogen jetzt von Caesarea weiter nach Jerusalem, begegneten dort einen Bruder, übernachteten wohl auch bei ihm, der aus Zypern gekommen war, schon länger jetzt im Glauben gestanden hat. Es kamen aber mit uns etliche Jünger von Caesarea und führten uns zu einem namens Manson aus Zypern, ein alter Jünger, bei dem wir herbergen sollten. Wahrscheinlich ist er bei der ersten Missionsreise schon zum Glauben gekommen oder schon früher. Er nimmt seine Brüder auf. Es wird immer wieder mal gesagt, dass Geschwister aufnehmen ist ein besonderes Zeichen auch der Liebe. Seid gastfrei. In der Urgemeinde war das so. Wie siehst du das? Nimmst du gern Geschwister auf? Hörst du gern von ihnen? Sie bringen Segen mit ins Haus. Das solltest du immer wissen. Die Brüder, Paulus zieht jetzt mit allen gemeinsam nach Jerusalem. Und dort in Jerusalem kommt er zu den Geschwistern. Und auch sie nehmen Paulus und seine Freunde gerne auf. Da gehört er ja immer. Mit Essen versorgen, mit Unterkunft versorgen. Was damals gar nicht so einfach war. Die Menschen waren ja arm. Aber die Liebe trieb sie dazu, die anderen aufzunehmen. Lukas erinnert sich an diesen freundlichen Empfang. Das war nochmal so ein richtiger Lichtschein, bevor Paulus verhaftet worden ist. Am nächsten Tag geht Paulus zu Jakobus. Er war der Älteste der Gemeinde. Dass Paulus hingeht, das gibt dem Jakobus die ihm zustehende Ehre. Manchmal muss man auch sehen, es gibt Leute, denen ich auch mit Respekt begegnen soll. Und dann kann Paulus in Gegenwart von den Ältesten von Jerusalem, von Jakobus und seinen Mitarbeitern berichten, was Gott Großes unter den Heiden getan hat. Wisst ihr, zwei Dinge, sagte ich am Anfang, um die es geht. Was ist der richtige Weg für mich? Gott kennt den Weg, der für mich der richtige ist. Es ist nicht immer der einfachste. Es ist auch nicht immer der Weg, von dem Gott will, dass ihn alle mitgehen sollen. Und manchmal kann ich mich in einzelnen Dingen auch verlaufen. Deswegen lasst uns den Herrn immer wieder bitten, Herr, zeige, du, weise du mir deinen Weg. Und wenn ich in seinen Weg gehe, ist der Herr bei mir. Und dieses Wort zeigt auch, welche Liebe bei den Geschwistern ist. Bei dem, was sie sagen und bei dem, was sie tun. Die Ratschläge sind von Liebe geprägt, aber auch dort die Übernachtung, die Aufwendungen, die man machte. Heutzutage gibt es viele, die distanzieren sich leicht von ihrer Gemeinde. Sie sagen, ach, in der Gemeinde ist keine Liebe oder ist zu wenig Liebe. Ich habe einmal einen Bruder gehört, der sagte, ja, wenn das so ist, dann bist du wohl ein ganz liebloser Mensch. Denn wenn du lieben würdest, dann wäre ja Liebe in der Gemeinde. Lasst uns immer wieder den Herrn fragen, was willst du, dass ich tun soll? Und dann wird er uns begleiten. Und wenn wir uns mal irren, wird er uns nicht fallen lassen. Und lasst uns sehen, die Liebe zu den anderen Kindern Gottes weiterzugeben und auch die Liebe anzunehmen, die sie uns zeigen. Amen. Lasst uns beten. Herr, hab Dank dafür, dass du damals den Apostel Paulus geführt und begleitet hast. Hab Dank, dass der Apostel Paulus nicht irgendwie versunken ist in Einsamkeit, weil die anderen andere Überzeugung hatten. Du hast ihn begleitet, du hast ihm die Kraft gegeben, durchzuhalten, obwohl es immer wieder Hinweise gab auf Gefahren. Paulus wollte, wenn es sein musste, auch für dich sterben. Wir sind dazu nicht immer so in der Lage, das so sagen zu können. Aber wenn es sein muss, Herr, bitte gib doch, dass auch wir dann Lasten und Nachteile und wenn es Gefängnis oder sonst was wäre, auf uns nehmen. Ich möchte dich in diesen Tagen aber auch besonders für Pastor Latzel bitten. Du weißt, wie schwer er bedrängt wird von seiner Kirche dort oben, aber auch von den Gerichten und von den Homosexuellen, die sich gegen ihn dort aufgelehnt haben. Bitte gib auch ihm immer wieder die Kraft. Du siehst aber auch andere, die so unter Widerstand zu leisten haben. Stehe auch ihnen bei. Und Herr, was wir noch auf den Herzen haben, wir wollen es deinen Vater bringen mit den Worten, die du uns gelernt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erheb dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen. Lasst uns noch auf ein Lied hören, das auch ein Stück auf dem Weg uns hinweist, dem Weg mit dem Herrn.
Ich preise dich für deine Liebe, Mann.
Ja, Geschwister, ich lade euch ein, am kommenden Sonntag bei der Live-Übertragung des Gottesdienstes wieder mit dabei zu sein, über Internet beziehungsweise auch über diese Telefonnummer und so Gott will in der nächsten Woche mit der nächsten Bibelstunde.